Herr Ulrich Parzani, bevor wir Ihre Bibelarbeit hören, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen und bitte Sie, kurz nach oder für lang nach oben zu kommen. Sie machen es einem mit dem Vorstellen ja gar nicht leicht. Wie soll man jemanden vorstellen, den eigentlich jeder kennt?
Überhaupt nicht vorstellen.
Gut, dann versuche ich es mit drei Fragen.
Sie, er ist beratungsresistent.
Meine erste Frage. Sie kennen ja viele Städte. Sie sind in Essen geboren und aufgewachsen, haben in Wuppertal, Göttingen, Tübingen, Bonn Theologie studiert, waren Vikar in Jerusalem, haben an vielen Evangelisationen teilgenommen und nicht mit Pro Christ zuletzt in jedes Wohnzimmer fast geblickt. Heute wohnen Sie mit Ihrer Frau in Kassel. Meine Frage. Das Thema heute ist, bring das Kreuz in deine Stadt. Was ist Ihre Stadt?
Das ist mein Problem. Es ist immer die Stadt, in der ich gerade bin und einen Dienst habe. Es sind viele verschiedene. Heute Abend ist es Schorndorf.
Jetzt aber erstmal Stuttgart. Herr Parzani, Sie wurden in Ihrem Lauf Ihres Lebens sicherlich schon von vielen, vielen Moderatoren vieles gefragt und Ihnen hängt es vielleicht manchmal auch hier. Gibt es eine Frage, die Ihnen bisher noch nie gestellt wurde, die Sie aber immer schon gerne mal beantwortet hätten?
Nein.
Eine letzte Frage. Sie sind weltweit unterwegs. Sie begegnen Menschen. Als Jugendpfarrer im Weigelhaus waren Sie bei vielen missionarischen Jugendkongressen, bei Pro Christ. Erleben Sie vieles. Sie haben über ein halbes Jahrhundert mit Jesus gelebt, haben auch vieles durchkämpft. Und jetzt erscheint im nächsten Monat Ihre Autobiografie. Titel dieses Buches, Dazu stehe ich mein Leben. Wenn man so ein Leben auf 400 Seiten komprimieren muss.
Es sind weniger.
Weniger als 400 Seiten komprimieren muss, dann muss man sich aufs Wesentliche reduzieren. Sie haben jetzt hier viele Menschen, viele junge Menschen vor sich. Wenn Sie Ihr Leben in einem Satz komprimieren müssen, was würden Sie uns mitgeben? Was uns wichtig werden sollte in unserem Leben.
In meinem Leben war das, Jesus hat mich berufen, damit ich sein Zeuge bin in Wort und Tat. Und auf der Spur bin ich mein Leben geblieben. Das ist alles. Und solange ich atme, werde ich das tun.
Herr Parzani, wir freuen uns jetzt auf Ihren nächsten Atemzug oder Ihre nächsten Atemzüge, die Bibelarbeit.
Freut euch nicht zu früh. Ja, das ist meine Strategie, wie ich mir zusätzlich Predigtzeit erkämpfe. Dass ich so Interviews versuche abzukürzen, aber er ist der Leidtragende. Herzlich Beileid. Ja, aber macht das großartig. Er macht das großartig. So, wo sind wir? Das Problem ist ja mit diesem Thema, ich bin ein gehorsamer Mensch. Ich habe mich dem Thema, das mir gestellt wurde, das ich mir nicht formuliert habe, hier gebeugt. Aber jetzt muss ich das Problem lösen. Erstens darf ich fragen, also wir haben 2064 Städte in Deutschland. Man unterteilt in Deutschland Kleinstädte, Mittelstädte und Großstädte. Kleinstädte, das sind die mit 5.000 Einwohnern, Mittelstädte ab 20.000, Großstädte ab 100.000. Wir haben 76 Großstädte in Deutschland. Darf ich fragen, wer kommt aus einer Stadt, wer lebt in einer Stadt ab 20.000? Ja, die anderen kommen alle aus dem Dorf, oder wie? Also wer kommt aus einem Ort unter 5.000. Ja, was wollt ihr in dieser Veranstaltung? Wie soll ich euch die Frage beantworten? Bring das Kreuz in deine Stadt. Willst du demnächst umziehen oder was? Die Veranstaltung mit dem Dorf ist nebenan. Oder gleich. Irgendwie. Das habe ich ja geahnt. Sowas habe ich geahnt. Jetzt das zweite Problem. Also wir haben ein paar Punkte. Das ist, was hat der Text mit dem Thema zu tun? Da steht ja, ihr habt ja sowas gesehen, da steht tatsächlich Text und Thema. Lange habe ich darüber meditiert, was das ist. Bring das Kreuz in deine Stadt. Der Herr wurde vor der Stadt gekreuzigt. Bring du sein Vergebungswerk wieder rein. Hebräer 13, Vers 12. Und da steht, Also Vers 11 muss man dazu lesen, denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Was hat das mit dem Thema zu tun? Bring das in die Stadt. Jesus geht raus, bring du es rein. Also kurz und knapp, und damit er die Voraussetzungen versteht, unter dem was ich den Rest dann erzähle. So wie am großen Versöhnungstag, der hohe Priester, nachdem das Stier und der Bock geschlachtet waren, das Blut ins Allerheiligste brachte. Und dann die Kadaver, die Körper, rausgebracht wurden aus dem Lager Israels, als sie unrein waren. Die Sünde darauf, draußen verbrannt. So heißt es, so wurde Jesus rausgebracht aus der Stadt. Es war doch seine Stadt. Er war noch nicht unrein. Er war der einzige Gerechte, der von keiner Sünde wusste. Und er wird wie ein Unreiner rausgebracht und vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Und dadurch macht er durch Vergebung der Sünden Menschen zum Eigentum Gottes, heiligt sie, heißt das, macht sie zum Eigentum Tum Gottes. So, und jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, das ist das, wovon wir leben. Dass der, der wirklich heilig ist und in Gottes Stadt, Tempelverheißung, Königstadt, in dem, das ist seine Stadt, der Einzige, der dorthin gehört, der wird rausgetrieben, weil er unrein ist, weil er unsere Unreinheit trägt. Und das empfangen wir, so werden wir geheiligt, wir zugehörig zu Gott. Dann sagt er, jetzt gibt es eine Folgerung dafür, davon. Lasst uns Jesus nachfolgen und rausziehen. Lasst uns zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Das heißt, ihm nachfolgen heißt, Jesus, es soll mir nie zu viel sein, wenn sie mich bespucken und beschimpfen und verleumden, wie sie es mit dir getan haben. Wenn das mit mir passiert, will ich immer begreifen, ich bin bei dir. So und nur so bin ich in deiner Spur. So will ich hinter dir hergehen und will keine Angst davor haben, dass ich so behandelt werde, voll Schmach und Schande, wie du behandelt worden bist für mich. So, und gut, das gilt für Leute, die ihren Dienst in Städten tun und für Leute, die ihren Dienst in Dörfern tun, das ist ja völlig klar. Wir haben jetzt heute dieses Thema hier, bring das Kreuz in deine Stadt. Und deshalb konzentriere ich mich jetzt im Folgenden darauf. Wir blicken in die Bibel hinein und blicken in unser Leben, unsere Zeit hinein, um zu verstehen, was das heißen kann. Was ist das mit der Stadt? Also, ihr habt etwas abgespeichert. Erstens, was hat der Text mit dem Thema zu tun? Das Zweite, die Christen fliehen in die Städte. Wenn die Bibel lesen, im Johannesevangelium, Kapitel 20, da lesen wir von den Jüngern, was tun sie nach der Kreuzigung? Sie fliehen in die Stadt Jerusalem und verstecken sich, schließen sich dort ein. Johannes 20 wird berichtet, dass am Ostersonntag, am Auferstehungstag, abends Jesus in ihre Mitte tritt. Da sind sie in einem Raum irgendwo in den Gassen von Jerusalem. Die Altstadt von Jerusalem ist bis heute voller winkliger kleiner Sträßchen. Es war damals auch so. Und da hatten sie sich eingeschlossen, aus Furcht vor den Juden, heißt es da. Diese Furcht war real. Sie wussten, dass sie die Nächsten dran waren, dass sie jetzt um ihr Leben bangen mussten. Und sie waren in die Stadt geflüchtet. Die Stadt eignet sich hervorragend als Versteck. In einer Stadt kann man untertauchen. Da wirst du nicht so schnell gefunden wie auf dem Dorf. Und dort finden sie diese Katze sofort. In der Stadt, da kannst du verschwinden. Und da haben sie sich eingeschlossen. Das ist das Erste, was wir lernen, wenn wir von Jesus, dem Gekreuzigten, und dann nachdenken, was heißt das für die Stadt? Seine Nachfolger haben sich zunächst in der Stadt versteckt, aus Angst und eingeschlossen. Übrigens ist das eine moderne Methode geworden. Kastanienallee, Prenzlauer Berg, da muss man fließend Schwäbisch sprechen, um dort verstanden zu werden. Sagen, die Berliner haben inzwischen ja Probleme mit den Migrationsströmen aus Schwabenland, mehr als mit denen aus der Türkei. Und wenn man den Zeitungen glauben soll. Aber ohne Spaß. In Berlin bin ich ganz vielen jungen Erwachsenen begegnet, nicht nur aus dem Schwabenland, sondern aus allen möglichen Teilen Deutschlands. Christen, die nach Berlin gegangen sind, und diese faszinierende Stadt, die ich sehr, sehr liebe, die dort abgetaucht sind. In den großen Städten kann man abtauchen. Und der schöne Vorzug ist der, dass man der sozialen Kontrolle, auch der sozialen christlichen Kontrolle, plötzlich entlaufen ist. Da kennen dann die Leute auf der Straße nicht, da sagen die, fehlt der im Gottesdienst? War der eigentlich heute in der Kirche? War der in der Stund? War der hieß? War der dort? War der im CVM? War der im EC? Keiner bemerkt das. Du kannst einfach gottlos leben wie alle. Städte sind die idealen Orte zum Fliehen und um sich zu verstecken. Und was wir heute erleben in unserem Land ist, nicht, dass die Christen in die Städte gehen, um dort zu missionieren, obwohl einige das auch vorhaben, aber es gelingt sehr wenig. Aber was wir aber spüren, ist, dass die Städte ungeheuer wirkungsvoll die jungen Christen missionieren. Die erste Waffe der Stadt ist die Unverbindlichkeit. Du bist niemandem Verantwortung schuldig. Da kannst du abtauchen. Da kannst du Dinge machen, die hättest du dich zu Hause nie getraut. Hier sieht dich keiner, hier fragt dich keiner, hier hört dich keiner. Hier bist du völlig frei. Städte sind immer und in der ganzen Welt ein Ort, in dem man die Sehnsucht stillen kann, hier kann ich reich werden. Hier kann ich jetzt etwas bringen. Ich will haben. Hast du was, dann bist du was. Städte schüren in uns die Habgier. Und Städte schüren in uns, entfesseln in uns den Trieb des Ehebruchs. Die soziale Kontrolle im überschaubaren Bereich, da gucken die Leute, was man tut, was man nicht tun darf und so. Was werden die Leute sagen? Das juckt dich hier alles überhaupt nicht. Deshalb fliehen Christen in die Städte. Mit dem schmerzhaften Ergebnis heute, dass wir nachhaltig spüren, wie die Städte die Christen missionieren. Und leider nicht die Christen, die Städte. Aber als Drittes beobachten wir in der Bibel unserer Zeit auch, Christen erobern die Städte. Jerusalem war nicht nur der Fluchtpunkt, wo sie sich eingeschlossen haben aus Angst, die Nachfolger von Jesus, sondern das war auch die Stadt, wo sie gewartet haben, so wie Jesus der Auferstandene gesagt hat, die Ausgießung des Heiligen Geistes und wo es dann explodiert ist, wo sie, die, denen man das nicht zugetraut hat, die sich selbst vor allen Dingen nicht zugetraut hatten, in die Öffentlichkeit gingen und reden mussten und nicht mehr schweigen konnten von den großen Taten Gottes. Sie redet nicht von dem, was sie getan hatten, nicht von ihren guten Bemühungen, sondern von den großen Taten Gottes, in allen verständlichen, in allen möglichen Sprachen. Das war das Hörwunder von Pfingsten. Sie sprachen hier galiläisch platt und die Leute verstanden alle ihre Muttersprache. Das ist das Wunder des Heiligen Geistes. Sie erzählten, wir hören sie, die großen Taten Gottes. Sie redeten von dem, was Jesus getan hat, dass er Jesus geschickt hat, wie er geheilt hat, wie er geredet hat, wie er getröstet hat, wie er von die Sünde aufgedeckt hat, wie er gekreuzigt wurde, wie er auferweckt wurde, dass er der Schlüssel zum Leben ist. Er ist der Retter und der Herr. Und dann erschrecken sie, es trifft die Gewissen und es kommen an einem Tag 3000 Menschen zum Glauben, die sich bekehren und die auf ihre Bekehrung hin getauft werden und total hineingetaucht werden in die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes. Christen erobern die Städte. Nun war das eine Riesengemeinde in Jerusalem, aber das waren ja einige Wochen nur, da wuchs ja 5000 und mehr. Und dann wurden sie vertrieben. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, dass es eine blutige Verfolgung gab und dass die meisten, bis auf wenige, vertrieben wurden. Aber dann haben sie nicht die Dörfer nur als Sicherheit gesucht. Sie waren auch in den Dörfern. Aber wir lesen als nächstes von ihnen, Apostelgeschichte Kapitel 11, dass sie die viertgrößte Stadt des damaligen Römischen Reiches, Antiochia in Syrien, heute Antakya, liegt in der Türkei, damals eine Stadt von einer halben Million, heute hat sie noch 180.000. Damals war das eine der großen Metropolen der damaligen bekannten Welt. Und dort sehen wir eine dynamische Gemeinde, von der aus dann die Weltmission losgeht. Sie erobern die Zentren. Und dann lest die Apostelgeschichte, ich hoffe, ihr habt es getan oder tut es unter dem Gesichtspunkt neu und seht, wie Paulus systematisch die Städte erobert. Ganz strategisch. Und wenn in einer Stadt eine Gemeinde gegründet wird, zieht er weiter. Das Hinterland überlässt er dieser Gemeinde. Er setzt nicht viel Eifer darauf, auch noch ringsrum. Das gab es ja überall da. Philippi und Thessalonich und dann Veria, bis heute große Stadt Berea und Athen und Korinth. Es gibt überall großes Hinterland. Das überlässt er alles den Gemeinden. Strategisch geht er in die Städte. Sie erobern die Städte. Auch das ist die Wahrheit. Nicht nur, dass die Städte die Christen missionieren, sondern es gibt auch die Erfahrung, dass dynamische Boten und Gemeinden die Städte erobern. Und das Viertes müssen wir darüber nachdenken, einen Augenblick, die Städte leisten Widerstand. Auch das ist von Anfang an so. In Apostelgeschichte 3 bis 5, diesen Zusammenhang müsst ihr einmal lesen, unter dem Gesichtspunkt, wie reagieren Städte auf die Botschaft des Evangeliums. Gleich am Anfang, nachdem es explodiert, bekommen die Apostel Redeverbot durch die Regierung. Androhung von Verhaftung, sie werden verhaftet, Verhör, sie werden auch gefoltert. Richtig massive Einschüchterung, schweigt. Niemand hat ihnen verboten, ihre Hauskreise zu halten. Hätten sie alle machen können. Immer wenn ich die Geschichte lese, denke ich neu darüber nach. Wenn ich damals in der Gemeindeleitung gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich gesagt, das ist auch viel vernünftiger. Der Heilige Geist hat hier die Regierung beeinflusst. Nach dieser Massenevangelisation, die wir gehabt haben, 5000 Leute sind zum Glauben gekommen. In Apostelgeschichte 5 Leben waren nur die Männer gezählt. Die kamen noch die ganzen Familien dazu. Jetzt müssen wir mal in die Tiefe arbeiten, in Zellen, damit das Ganze Qualität hat und nicht nur Masse bringt. Qualität, nicht Quantität. Da kommt die Regierung doch gerade recht und verbietet ihnen, drohen ihn an, wörtlich heißt es da, Apostelgeschichte 5, ihr habt die ganze Stadt erfüllt mit dieser Lehre. Ihr wollt das Blut dieses Jesus, des Gekreuzigten, über uns bringen. Warum kommt das? Das ist ja nicht religiöser Fanatismus, sondern es ist ja Fürsorge der Regierung. Sie haben Angst, dass diese Auseinandersetzungen, auch die Konflikte, die ja entstanden sind, es spaltete ja Familien. Da waren Teil der Familien, sagten, ja, Jesus, der Gekreuzigte, Auferstandene, ist der Messias. Und andere sagten, das ist ein Irrlehrer, das steht nicht. Da ging der Riss mitten durch. Die einen bekannten sich zu Jesus, die anderen hielten das für Verrat am wahren Glauben, am biblischen Glauben. Und dann die Massenveranstaltungen, Tag für Tag. Die Regierung sah mit Sorge, was da passierte. weil sie ahnte, dass die römische Besatzungsmacht eingreifen würde, wenn die Dinge nicht mehr kontrollierbar waren. Und deshalb sagten sie, ihr habt die ganze Stadt erfüllt mit dieser Lehre. Schweigt, schweigt. Es ist immer das vorgeschoben oder ernsthaft kann man dahingestellt sein lassen. Es gibt immer diese guten Gründe, um den Christen zu verbieten, in der Öffentlichkeit das Evangelium zu sagen. Interessant ist, dass die erste Gemeinde sich dadurch hat nicht beeindrucken lassen. Sie haben dann eine Gebetsgemeinschaft gemacht in der ganzen Gemeinde, die haben auch nicht gebetet, Herr, sieh die ganzen Schwierigkeiten an, all die jungen Christen, die jetzt vom Glauben abfallen, wenn wir hier so Prügel kriegen, haben sie nicht gebetet. Sie haben gesagt, Apostelgeschichte 4:29, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten Freimut zu reden dein Wort. Und dann kommt dieser Schub des Heiligen Geistes und gibt diese Freiheit, diese innere Redefreiheit, obwohl staatlich alles eingeschüchtert war, Redeverbot gegeben hatte. Das ist hochinteressant, dass Städte wehren sich. Städte wehren sich. Das ist auch heute so. Im Augenblick ist das Klima so, dass kritische Beobachter eines dynamischen christlichen Glaubens sagen, die Christen werden zu einer Gefahr für die offene Gesellschaft. Heute Morgen im Zug hierher las ich in der Welt am Sonntag von heute das Interview mit einem bedeutenden Hirnspezialisten der Münchner Universität, der über Ängste und so etwas und geredet hat und gesagt, warum und wie Gewalt zustande kommt und das daher kommt und wie das mit Dummheit zusammenhängt, dass Leute sich nicht mehr in der Lage sind, Perspektivwechsel zu vollziehen und sich in die Rolle anderer zu versetzen, nur noch ihren Blick haben, das durchsetzen. Dann wird er zum Schluss gefragt, wofür er denn Angst hätte. Er hat gesagt, er hätte Angst vor den Religionen. Die, die behaupten, die Wahrheit zu haben und dadurch unfähig wären, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, die würden keine Toleranz kennen und mit Gewalt durchsetzen, was sie für Wahrheit halten. So, das ist typisch in unserer Gesellschaft, dass Christen, die zu ihrem Bekenntnis stehen, plötzlich als eine Bedrohung angesehen werden. Islamische Fundamentalisten schmeißen Bomben. Und wenn die Christen sagen, Jesus allein ist die Wahrheit und er rettet, dann werden sie wahrscheinlich auch demnächst. Nein, sagen wir natürlich, das tun wir nicht. Ja, sagen sie, als ihr die Macht hattet, die Kirchen und Staatsreligion gemacht habt, da habt ihr mit der Polizei und Staatsgewalt die Leute gezwungen. Heute habt ihr Kreide gefressen und da wollt ihr uns weismachen, dass alles ganz lieb ist. Die Kritiker sagen, pass auf, wehret den Anfängen, zieht euch warm an. Du kannst das überall sehen. Wir haben das solange du im Winkel bleibst mit der Botschaft und die Städte nicht ankratzt, nicht wahrnehmbar bist in den Städten, solange hast du eine Ruhe. Gegen Hauskreise hat niemand was. Nichts gegen Hauskreise. Die sind lebenswichtig. Hoffentlich hat jeder von euch einen. Aber sie haben keinerlei Einfluss auf die Gestaltung einer Stadt. Wenn du in einer Stadt öffentlich wahrnehmbar bist, wir haben jetzt die letzten beiden Pro-Christ-Veranstaltungen in Chemnitz und in Stuttgart gehabt. Und es ist immer die gleiche Melodie. 6 Wochen bevor der Veranstaltung war, standen in Chemnitz Homosexuelle und Kirche eine Gruppe auf und griff den Stadtrat und die Oberbürgermeisterin an, wie sie sich erlauben könnten, diesen Parzani und dieser Gruppe da von evangelikalen Christen die Chemnitz-Arena zu geben, zu vermieten, weil die doch sich kritisch geäußert hätten gegen praktizierte Homosexualität. Die Oberbürgermeisterin, nicht besonders christlich, aber doch sympathisch, fand, dass das Pro-Christ der Stadt Chemnitz sehr gut tut und die Halle noch nie so voll war und rein wirtschaftlich das ein Riesenerfolg für die Stadt war und hat das alles geschützt. Der Stadtrat hat das alles gesagt, die wüssten jetzt nicht, was sie tun sollen. Nun habe ich gedacht, das war Chemnitz, in Stuttgart ging das heftiger. Ein paar Wochen vorher, die Verantwortlichen von Christopher Street Day haben den Bürgermeister angemacht, haben gesagt, wie das ginge, dass man die Porsche Arena diesen Leuten gäbe. Man wüsste doch, was die gesagt hätten zum Thema Homosexualität. Sie erwarteten, dass die Stadt sich dagegen stellt und das verhindert, dass diese öffentliche Maßnahme passiert. Wir haben mit keiner Silbe über dieses Thema geredet. Nun gut, auch in Stuttgart konnten sie es nicht verhindern. Aber ich wollte euch nur sagen, zieht euch warm an. Niemand von uns will zu diesem Thema vorgeführt werden. Wir predigen das Evangelium von Jesus. Aber die fragen uns nicht, zu welchem Thema wir vorgeführt werden wollen. Sondern sie fragen, an welchem Thema können sie uns öffentlich abschießen. Und sie sind erfolgreich. Da rufen bei uns in der Geschäftsstelle Gemeindeleiter und Pastoren an und sagen, an welchem Abend denn der Parzani wahrscheinlich zum Thema Homosexualität spricht. Weil sie dann die Apparate wahrscheinlich ausschalten wollen. Sie haben laute Angst. Sie haben laute Angst. Und sie wollen noch gar nicht mehr groß in die Öffentlichkeit, weil sie wissen, in dem Augenblick, wo du in die Öffentlichkeit gehst, machst du dich angreifbar. Und dann werden die mobil machen, die ein Interesse haben. Und ob das ehrlich ist, das Geschäft, schaut euch das an, wie das war. Paulus kommt nach Ephesus. Und da ist die Zunft der Silberschmiede, die sehen, dass ihr Geschäft kaputt geht. Weil er die Bekehrung von den Götzen zum lebendigen Gott predigt. Und sie ihre Silbertempelchen von der Kybele nicht mehr verkaufen können und Sorge haben, dass das eine Riesenpleite wird. Da machen sie einen Riesenaufstand. Natürlich zur Ehre der Religionsfreiheit. Was sonst, nicht? Oder was passiert in Athen? Städte haben die Fähigkeit, alles, was Fremdes reinkommt, was überrascht, was nicht passend ist in ihrem Zusammenhang, lächerlich zu machen. Paulus diskutiert auf der Agora, auf dem Marktplatz von Athen. Da sagen die Intellektuellen dort, Körnerpicker, Schwätzer. Woher kommt der eigentlich aus der Provinz? Der reißt ja das Maul auf. Den lassen Sie ihn vorsingen auf dem Areopag, als er von der Auferstehung von Jesus redet. Da lachen sie, die einen verspotten ihn darüber. Das heißt, Städte haben eine Atmosphäre, in denen die Christen den Eindruck haben, wer sind wir überhaupt? Wir sind die letzten Null. Lächerlich zu machen. Und in Deutschland wird ja niemand verhaftet für seinen Glauben. Es wird ja niemand benachteiligt. Du kriegst ja, es gibt ja kein staatliches Verbot. Aber wir sind sehr verwöhnte Seelen. Wir lieben es sehr, dass die Menschen uns Beifall klatschen. Wir möchten gerne geliebt und anerkannt sein. Und wir möchten uns nicht so verhalten als Christen, dass wir uns eine Blöße geben und abschießbar werden. Und deshalb halten wir uns bedeckt. Die Stadt überlassen wir, wer weiß wem. Wir leben das Christsein in irgendwelchen meditativen Grünoasen der Stille. Städte verteidigen sich, sie leisten Widerstand. Schaut einmal die Bibel durch. Was das bedeutet. Von Thessalonich angefangen, in Philippi, überall ging es um die wirtschaftlichen Fragen, um Druck, um Verleumdung natürlich auch, aber immer um Unterstellung. Die bringen Unruhe. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Die spalten Familien. Ich war lange Jugendpfarrer im Ruhrgebiet. Wie oft habe ich das erlebt? Wenn sie 14, 15, 16-jährige Jungs bekehrt haben zu Jesus, dann war was los. Spaltet die Familien. Ja, und die alle taufen lassen und konfirmieren und das mussten sie alle stramm stehen da zum Abkassieren der Verwandtschaft. Und zum stramm stehen beim Altar, zum Sprüche klopfen. Da hatte niemand was dagegen. Aber wenn die Jungs das ernst genommen haben und wirklich Jesus nachgefolgt sind, dann heißt es, man muss es ja nicht übertreiben. Man muss es ja nicht übertreiben. Hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert bis heute. Städte leisten Widerstand. Manchmal sind sie einfach auch nur so groß und so die Masse der Städte, die kann einen einfach nur so müde machen. Dörfer sind so schön überschaubar, da kennt man die meisten, da grüßen sich alle nett, aber Städte, da gehst du mal hin, wenn du da immer lebst, massenhaft, das macht einen so müde. Da findest du gar kein Packende. wie willst du da Aufmerksamkeit erregen? Was soll man da tun? Paulus kam nach Rom. Rom war eine Millionenmetropole. Und er hatte keine großen Möglichkeiten. Wir lesen nicht in Apostelgeschichte 28, dass Paulus eine Evangelisationsstrategie für die große Stadt Rom hatte. Er war ja ein Gefangener. Aber er hatte die Chance, unter Hausarrest zu leben und Besuch zu empfangen. Und da hat er die Chancen benutzt, die die Stadt Rom ihm geboten hat. Und er hat aus seinen Zimmern evangelisiert. Ja, es gibt kein Patentrezept. Und manchmal sind die Situationen in Städten so schwierig, dass du überhaupt keinen Fuß an den Boden kriegst und keinen Schritt in die Öffentlichkeit und alle anderen Botschaften laut im Vordergrund stehen, außer der von Jesus. Aber selbst ein Gefangener wie Paulus findet die Möglichkeiten in der Stadt, den Auftrag zu erfüllen. Und das wird ein bedeutsames Ereignis. Lasst uns über die Chancen der Städte sprechen, die wir nutzen können. Das, was kritisch zu sagen ist an den Städten, dass die Gemeinschaft zerbröselt, die sozialen Zusammenhänge, hat ja auch eine Kehrseite. Nirgendwo ist die Sehnsucht nach Beziehungen größer als in den Städten. Denn die Kehrseite der individuellen Freiheit, dass ich mich bestimmen kann und dass ich entscheide und dass niemand mich bestimmen kann und schon gar nicht kontrollieren kann. Die Kehrseite dieser Freiheit ist eine unbändige Sehnsucht nach gelingenden Beziehungen. Man fällt dabei auf alle möglichen Leute rein, ist verführbar bis zum geht nicht mehr. Aber das ist auch die Situation, in der die Christen ihr ehrliches Angebot machen können. Denn das ist es. Beziehungen ist unser Thema. Gott kommt in diese Welt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Er heilt die Beziehung. Vergebung der Sünden. Das Trennende wird ans Kreuz genommen und begraben. Und es kommt eine geheilte Beziehung zustande. Zwischen Gott und uns und unter den Menschen. Und das ist das, wonach Menschen sich sehnen. Es gibt nichts Aktuelleres, es gibt nichts Wichtigeres als gelingende Beziehungen, geheilte, vom Gift der Trennung, der Sünde befreite Beziehungen. Und das ist der große Hunger in den Städten. Deshalb sind die Städte unsere Chance, wenn die Christen nur keine Angst haben. Wenn sie nur in der Kraft und in der Vollmacht des gekreuzigten, auferstandenen Jesus dorthin gehen und nicht auf der Flucht vor ihm, wie so viele. Weil sie gar nicht den Wunsch haben, den Menschen zu einer geheilten Beziehung zu Jesus zu helfen, sondern selber nur von dem Drang getrieben sind, rauszukommen aus den Beziehungen, die sie als Unfreiheit durch Bevormundung ihrer christlichen Eltern oder ihrer Gemeinden empfunden haben, die sie jetzt endlich abschütteln können. Das ist unser Problem mit der missionarischen Arbeit an den Universitäten. Dass ganz viele Studenten da sind, die bekennende junge Christen sind, aber die gerade dort sich nicht wieder hineingeben wollen in verbindliche Gruppen. Weil sie endlich sagen, jetzt hab ich meine Freiheit. Wir haben riesige Chancen in den Städten. Und in den Städten fällt die Entscheidung, was in einem Lande passiert. Nicht auf den Dörfern. In den Städten fällt die Entscheidung. Das ist in der ganzen Welt so und das ist auch in Deutschland so. Und je größer die Städte sind, umso schwieriger ist das Problem. Aber umso wichtiger sind die Positionen dort. Wie kann man Städte gewinnen? In den Städten gilt eine Regel, die die meisten Christen nicht verstehen, die sie immer als entweder oder sehen. Aber in den Städten muss es als sowohl als auch gelebt werden. Wer in den Städten persönliche Gespräche ermöglichen will, der muss öffentliche Aufmerksamkeit gewinnen. Eine große deutsche Tageszeitung hat jahrelang geworben mit dem Slogan, wir bringen sie ins Gespräch. Wir wussten ganz genau damals in den Zeiten, vor etlichen Jahren, als Zeitungswerbung noch bestimmend war, das hat sich ja, ändert sich ja zunehmend, da wussten die genau, wer über uns wirbt, der wird bekannt und das ist nur, was öffentlich bekannt ist. Das wird im persönlichen Gespräch verhandelt. In den Frühstückspausen, in den Büros und in den Fabriken reden die Leute über das, was im Fernsehen gestern Abend und in den Zeitungen auf den prominenten Seiten vorgekommen ist. Alles andere gibt es nicht, ist keine Wirklichkeit. Man kann das für verkommen ansehen, sagen wir es, eine kaputte Wahrnehmung. Nützt aber nichts, sich zu empören. Die Menschen sind, wie sie sind und wir können keine anderen haben als die real existierenden Menschen. Nur über das wird in persönlichen Gesprächen gesprochen, was in der Öffentlichkeit ein Thema ist. Und wenn die Christen nicht in der Öffentlichkeit vorkommen, kommen sie auch in den persönlichen Gesprächen nicht vor. Da können sie noch so viel Mitarbeiterschulung machen und sagen, du müsstest aber persönlich evangelisieren. Nicken sie alle mit den Köpfen und sagen ja und gehen mit schlechtem Gewissen nach Hause und fragen sich, warum sie das, was sie doch so einleuchtend finden, eigentlich nicht tun. Weil es ist obszön, über Dinge zu sprechen, die in der Öffentlichkeit keine Wirklichkeit sind. Da redet man nicht drüber. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Aber wenn etwas öffentlich ist, aus welchem Grund auch immer, wenn es ein Skandal ist oder wer weiß was, oder positiv ist natürlich besser, dann wird darüber geredet. Und dann kannst du dazu Stellung nehmen. Du kannst das Gespräch anfangen, du kannst dich einmischen. Dann ist das ein Thema. Deshalb gehört in den Städten immer beides dazu. Ein persönliches Netzwerk, da haben wir so viele Möglichkeiten, wie noch nie eine Generation zuvor es hatte. Wenn der Paulus Facebook gehabt hätte und wenn der gewusst hätte, was man per E-Mail machen kann, dann wäre die Weltmission innerhalb der ersten 20 Jahre zu Ende gekommen. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten der persönlichen Kommunikation, die zugleich weitreichend sind, aber doch über Einzelne geht. Und wir müssen gucken, wo können wir Ideen entwickeln? Wer kann Ideen haben, öffentliche Aufmerksamkeit zu gewinnen? Das ist nicht einfach. Diese großen Städte, die schlucken alles. Da ist so wahnsinnig viel los. Und da die Christen ja manchmal auch geizig sind und ihren Geiz als Sparsamkeit, als Tugend tuchen, man kann ja auch seine Sünden als Tugend kaschieren, deshalb meinen sie, das müsste in großen Städten alles zum Nulltarif gehen. Und sie sehen das gar nicht ein. Also natürlich, auch wenn du ein paar Euro in die Hand nimmst, in einer Stadt Aufmerksamkeit erregen kannst. Aber wenn du geizig machst, bist und dein Geld in deinen Urlaub und deinen Daimler investierst und dein Häuschen, aber nichts in die öffentliche Verkündigung des Evangeliums, darfst du dich nicht wundern, dass die Gottlosen das Klima in den Städten beherrschen und das Evangelium von Jesus dort kein Thema ist. Ein Mittel allerdings, und das ist das Wichtigste, ist wichtig, um in Städten Öffentlichkeit, öffentliche Wahrnehmung zu erwirken. Das ist Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Erinnert euch bitte daran, dass Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung im hohen priesterlichen Gebet Johannes 17, Vers 21 gebetet hat. Vater, ich bitte dich, dass sie eins seien. Nicht nur seine Jünger, sondern auch die, die durch sie zum Glauben kommen, dass sie eins seien. Wie du und ich eins sind, betet er. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das heißt, die Einheit der Christen ist kein Selbstzweck, sondern hat nur einen einzigen Zweck, nämlich, dass die Welt glaubt, dass der Vater Jesus als den Retter gesandt hat. Und jetzt kannst du überlegen, wie das geht. Ich habe in meinem Leben viel erlebt, wie mühevoll das ist, in Städten die verschiedenen Christen zusammenzubringen. Wir definieren uns alle in Abgrenzung gegeneinander. Als ich Generalsekretär des CVLM-Gesamtverbandes in Deutschland war, kriegte ich eines Tages einen Brief aus Augsburg. Schrieb mir ein Mann, wütend, er trete jetzt aus der evangelischen Kirche aus, weil der Papst mit seinem Hubschrauber auf dem Rasenplatz seines Fußballplatzes gelandet wäre und dabei den Rasen zerstört hätte. Das wäre jetzt zu viel. Nun saß ich einigermaßen verstört da über diesen Brief an meinem Schreibtisch und sagte, also der tritt jetzt aus der evangelischen Kirche aus, weil der katholische Papst den Rasen zerstört hat und schreibt diesen Wutbrief dem Generalsekretär des CVDM. Da hat eigentlich nichts mit niemandem was zu tun. Das ist ihm aber ganz wurscht, der schmeißt uns alle in einen Topf. Nur wir sind Christen, sind alle miteinander davon beschäftigt, wie wir uns voneinander Christen. Nur Glinus, gläubig in unserem Sinne, weißt du ja, das ist die Abkürzung. G-L-I-N-U-S. Gläubig in unserem Sinne. Noch rausfinden, warum man mit dem nicht zusammenarbeiten kann und dem nicht zusammenarbeiten kann und warum der nicht wirklich echt wiedergeboren ist und warum das nicht geht. Und solange wir uns, das ist die wirksamste Strategie des Teufels, solange der Christen so auseinanderdividiert, kann er in Ruhe davon ausgehen, dass sie nichts gemeinsam tun werden, um die Hunderttausende von Gottlosen, die in Ewigkeit verloren gehen werden, zu retten. Denn so miteinander beschäftigt, sich gegeneinander abzugrenzen und ihren eigenen Garten zu bestellen, ihr eigenes Haus zu bestellen, dass sie keine Kraft haben, gemeinsam in einer Stadt einen Schrei für Jesus zu tun. Wir können sehr unterschiedlich sein. Ich bin sehr froh, dass Christen unterschiedlich sind. Ich glaube nicht an die Monotonie, schon gar nicht an die organisatorische Einheit. Die bringt uns überhaupt nichts. Wir können sehr bunt sein, weil die Menschen sehr bunt sind. Es gibt nicht nur eine Form, Gottesdienst zu halten. Wenn Jesus aber die Mitte ist und wenn unsere Liebe zu Jesus so leidenschaftlich ist, dass er die Nummer eins ist und die Sehnsucht, dass Menschen ihn kennenlernen, größer ist als alles sonst in unserem Leben, können wir ohne Schwierigkeiten die unterscheidenden, schwierigen Fragen aushalten und sagen, aber uns liegt daran, dass in dieser Welt die Menschen, die verloren gehen ohne Jesus, von uns gemeinsam hören, Jesus ist der Name. Jesus ist der Name, den du anrufen kannst und durch den du gerettet wirst. Er, der Gekreuzigte. Lass mich, es gibt viele schöne Dinge, die kann ich aus Zeitgründen jetzt gar nicht mehr zu erzählen. Eins will ich erwähnen. Kurz vor Weihnachten war ich in Würzburg eingeladen von einer Studentengruppe Campus für Christus. Und die machen jetzt monatlich einen Gottesdienst in der alten Posthalle. So ein schäbiges Gebäude habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber alte Posthallen sehen halt so aus. Wird nicht mehr gebraucht von der Post, schreibt ja keiner mehr Briefe, schicken ja alle Mails, haben sie diesen Schuppen da leer stehen. Also ist da jetzt Konzert, Disco und wer weiß was drin. Und diese Studentengruppe hat das gemietet und feiert jetzt einen Gottesdienst. 500 Plätze, herrliche Atmosphäre. Kirche im Club heißt das. 500 junge Leute, meist Studenten, sitzen da und sind gespannt und hören dir zu, wenn du von Jesus erzählst. Einen ganzen Abend lang Zeit zu Gesprächen. Habe ich gedacht, die sind gut. Die haben es begriffen. Muss an die Plätze gehen, wo junge Leute sind. Man kann die alle auf einmal erreichen, aber bestimmte Zielgruppen triffst du an bestimmten Plätzen. Und Mut, die hatten Mut, wirklich ein großes Rad zu drehen. Und das hat natürlich auch seine Wirkung gehabt. Die Chancen der Stadt sind die Weltmission. Als wir Pro Christen der Porsche Arena hatten im letzten Jahr, haben wir jeden Abend in 22 Sprachen übersetzt. Und in der Halle allein waren es 14 Sprachen, die nur in der Halle waren, von Menschen der verschiedenen Sprachen. Das heißt, in unseren Städten kommt heute die ganze Welt zusammen. Stuttgart ist ein sehr gutes Beispiel, aber genauso Frankfurt und München. Und das Ruhrgebiet und Hamburg und Berlin. Hunderte und Aberhunderte von internationalen Gemeinden, asiatische und lateinamerikanische und afrikanische Gemeinden leben da. Mit einer Power, die eine Leidenschaft haben für Jesus, eine Freude an ihm. Jetzt bete ich noch darum, dass sie es wirklich lernen, den kulturellen Durchbruch zu schaffen. Und nicht nur ihre eigene Kultur zu gewinnen, sondern gottlose Schwaben, gottlose Deutsche zu evangelisieren mit der besten Nachricht von dem rettenden Jesus. Aber wenn ihr eure Städte gewinnen wollt, dann sage ich euch, es wird uns nur gelingen, wenn wir die Zusammenarbeit mit dem Volk Gottes aus der ganzen Welt suchen. Viele Christen aus Deutschland haben sie noch nicht einmal entdeckt, dass sie unter uns leben. Ich sehe einige Gesichter unter uns, die nicht europäisch aussehen. Es sind viel weniger, als der Raum Stuttgart hat, unter brennenden Christen für Jesus. Das ist meine Überzeugung. Wenn wir in unserem Land die urbanen Räume erreichen wollen, wird es nur gehen, wenn die Evangelischen Allianzen und wer sich sonst noch dazugehört, die Gemeinden deutscher Kultur sich zusammentun mit den internationalen Gemeinden. Und solange diese Klüfte nicht überwunden werden und wir nicht eins werden in Jesus, in einer Leidenschaft, die Verlorenen zu erreichen, werden wir nicht weiterkommen. Lass mich zum Schluss noch das eine sagen. Die Aufgabe heißt, das Kreuz in die Stadt bringen. Das Kreuz. Wieso das? Das Kreuz ist überall in den Städten. Als Symbol. Tausende und zigtausend, hunderttausende von Frauen tragen das Kreuz im Dekolleté. Es bedeutet nichts. Es ist nur Dekoration. Was heißt das, das Kreuz in die Stadt bringen? Machen wir uns klar, was das heißt. Wir denken ja immer, dass wenn wir Leute gewinnen müssen, dann müssen wir etwas sagen, was ihnen gefällt. Wir wollen sie nicht vor den Kopf stoßen. Ich möchte sie ja gewinnen. Sagen mir immer wieder Leute. Vor so einem älter werdenden Mann haben sie zum Teil auch etwas Angst, dass er zu rücksichtslos redet. Sagen wir, die Leute nicht vor den Kopf stoßen. Nein, nicht die Themen bringen, die keiner hören möchte. Das Kreuz stößt Menschen vor den Kopf. Warum? Es ist das große Pluszeichen der Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Und das Kreuz ist zugleich der Ort, an dem Gott die Sünde durchkreuzt, die er so sehr hasst, die Sünde. Und es wird kein Evangelium von Jesus geben, das nur einen Menschen rettet, indem wir es Menschen ersparen, dem Scheusal ihrer eigenen Sünde ins Gesicht zu sehen. Das Kreuz in die Stadt bringen heißt, Menschen sagen, wenn du gerettet werden willst, dann musst du mit Christus gekreuzigt werden. So sagt Paulus es. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Und jeder, der gerettet werden will, wird mit Christus gekreuzigt. Er trägt an unserer Stelle das Gericht, das uns in Ewigkeit verurteilt, von Gott fern zu sein. Es gibt kein Evangelium, das einem Menschen diese Tatsache erspart. Wer will schon gekreuzigt werden? Wer will schon beerdigt werden? Es gibt keine Rettung, ohne mit Christus gekreuzigt zu sein und in seinem Grab beerdigt zu werden und so zum neuen Leben in Christus aufzuerstehen. Und deshalb ist das, die Botschaft vom Kreuz immer eine Botschaft, wo wir nicht vermeiden können, dass Menschen sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Das kannst du doch nachempfinden, wenn du selber das erlebt hast in deinem Leben, wie er in seiner Liebe Sünde aufgedeckt hat, wie weh das tut. Aber du hast doch auch erlebt, wie gut das tut. Wie rettend das ist. Billiger geht's nicht. Billiger geht's nicht. Eine christliche Gemeinde und Kirchen, die die Sünde segnet und die die Gebote Gottes außer Kraft setzt, um niemanden vor den Kopf zu stoßen, verrät den gekreuzigten Jesus. Und hat keinen Retter zu verkündigen. Keinen Retter. kann auch die Soße von Ideologie und Weltanschauung, vielleicht noch von etwas Moral, über die Welt ausgießen. Aber gerettet werden Menschen nur durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Welt ging verloren, Christ ist geboren, haben wir in Weihnachtsliedern gesungen. Christ, der Retter, ist da. Hast du es noch in Ohren? Es ist keine einfache Sache, aber es ist die einzige Rettung, Christus in die Stadt zu bringen. Kommt Trost raus aus den Dörfern und flieht nicht in die Städte. Versteckt euch dort nicht, sondern geht mutig. Lasst uns mutig gehen. Was wird uns passieren? Sie werden uns bespucken. Sie werden uns verleumden. Wenn sie uns kreuzigen, ist es die höchste Ehre, die uns widerfahren kann. Herr, erbarme dich über uns. Amen.